Ich hatte also zuerst einen Text aus Matthäus 18. Und bei dem bin ich aber nicht geblieben. Wir haben heute eine Predigt zum Thema Vergebung, ohne dass das Wort ein einziges Mal im Text vorkommt. Ja, ich habe gehört, es gibt auch Prediger, die machen das andersrum und sagen nichts über das Hauptwort im Text. Aber heute ist es mal andersrum. Wir haben ein Thema und dazu einen Bibeltext, in dem das Thema ausdrücklich gar nicht erwähnt wird. Ich möchte euch Mut machen, dieses Kapitel Matthäus 18 mal am Stück zu lesen. Und wenn kein anderes Thema dringender oben aufliegt, dann wird nach unserem Urlaub eine Predigtreihe zu Matthäus 18 kommen. Denn mir ist da was aufgefallen. Wenn ihr dieses Kapitel durchlest, dann ist es hochinteressant. Die Themen gehören alle zusammen. Eigentlich ist es ein Thema. Dafür ist das Kapitel ein bisschen lang für eine Predigt. Dann könnte man nur, also ich werde wahrscheinlich, also im Moment ist der Plan, eine Predigt Überflug. Da muss ich nur mal gucken, wie ich es mit der Lesung mache, denn wenn man das Kapitel einmal laut gelesen hat, dann ist die Zeit für die Predigt schon fast um. Vielleicht kann ich mit dem Moderator reden, dass der schon einen Teil liest. Oder wir gucken mal, wie wir das machen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Aber einmal so einen Überblick über das ganze Kapitel und dann die einzelnen Abschnitte. Ich glaube, damit kommen wir fast bis Weihnachten. Aber heute geht es um ein anderes Thema. Also ich denke, ihr könnt es euch denken, es geht um Vergebung. Geschrieben habe ich hier Rache und Vergebung. Warum? Das werdet ihr gleich sehen. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Also da steht eigentlich nur, gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Ihr merkt, jeder Satzteil hier wäre eine ganze Predigt wert. Also auch daraus könnte man jetzt einen Überblick und dann nochmal 5 Predigten machen zu jedem Abschnitt. Aber ja, ich werde mal versuchen, das kurz zu fassen. Erstmal, vergeltet niemand Böses mit Bösem. Hier geht es also ums Zurückzahlen. Dieses Wort für vergelten, das kommt durchaus auch im Wirtschaftsleben vor. Also wenn ich eine Schuld zurückzahle, auch da wird dieses Wort gebraucht. Hier geht es also erstmal noch nicht um Rache. Es sei denn in dem Sinne, wie Ulrich Pazani mal Weihnachten das Fest der Rache genannt hat. Wie du mir, so ich dir. Du hast mir was für 50 Euro geschenkt, also kriegst du jetzt was für 60. Ich kann mir doch nichts schenken lassen, war damals in seiner Predigt. Ihr merkt, ich habe es behalten. Na, ist schon lange, lange her. Aber in diesem Sinne ist tatsächlich dieses Wort gemeint, ich gebe etwas zurück. Aber wir sind ja schnell in der Versuchung, Böses mit Bösem zu vergelten. Und da muss jetzt nicht gleich der Rache-Krimi, wo dann mit der Flak zurückgeschossen wird. Wir können das auch mit Worten ganz gut. Der eine besser, der andere weniger gut. Aber die meisten von uns sind da schon recht geschickt, dass wir das zurückgeben. Ja, da hat mich einer beleidigt, also kriegt er auch eine höfliche Antwort. Und das höflich war jetzt ironisch gemeint. Natürlich geht es auch mit Taten. Auch da sind wir oft sehr kreativ, wie ich das dem anderen irgendwie zurückzahlen kann. Und jetzt sagt Paulus hier, und damit sagt es Gottes Wort zu uns, zahlt niemandem Böses mit Bösem zurück. Also weder mit Worten noch mit Taten, noch eigentlich nicht mal mit Gedanken. Ihr merkt, das wäre jetzt interessant, dem mal nachzugehen. Wir kriegen vielleicht noch ein paar Antworten drauf. Das Zweite, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Das ist schon mal spannend, denn was ist denn in den Augen aller Menschen gut? Da gibt es ja sicher ganz unterschiedliche Vorstellungen. sieht man ja nur in der Politik. Ja? Also die einen finden es gut, Cannabis freizugeben, die anderen finden das ganz und gar nicht gut. Ehrlich gesagt habe ich dazu gar keine endgültige Meinung, weil es für beide Seiten gute Argumente gibt. Nicht fürs Rauchen, wohlgemerkt, aber für den Gesetzgeber, dass, ja, also Zigaretten sind auch erlaubt, aber nicht gut. Alkohol ist auch erlaubt, aber vor allen Dingen ab einer bestimmten Menge nicht mehr gut. Also ich rede jetzt nicht davon, ob ich Cannabis gut finde, sondern ob ich es gut finde, es zu verbieten oder es zu erlauben. Da gibt es für beide Seiten gute Argumente. Also was ist gut in den Augen aller Menschen? Und ich glaube, was hier gemeint ist, ist erstmal ein guter Umgang. Ich soll mich ausstrecken nach dem Guten. Und jeder Mensch wünscht sich, dass er vernünftig behandelt wird. Respektvoll, dass ich seine Würde akzeptiere. Und wenn das nicht geschieht, das mag niemand. Ja, also ist ja die goldene Regel, dass ich mich dem anderen gegenüber so verhalten soll, wie ich mir wünschen würde, dass es mit mir geschieht. Wenn wir schon das tun, das haut zwar nicht immer hin. Es gibt auch Dinge, auch da kann man sehr unterschiedlich sein, aber es ist schon mal eine Grundregel. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Zwei Einschränkungen am Anfang. Warum betone ich das? Also das betone ich ja schon öfters, das habt ihr mit Sicherheit schon von mir gehört. Ich finde das sehr interessant. Ich soll danach streben, ja, mit allen Menschen Frieden zu haben. Aber die Bibel ist hier wirklich so realistisch, dass sie weiß, dass das nicht immer geht. Und zwar unabhängig von mir. Selbst wenn ich es hinkriege, alles zu tun, was zum Frieden dient, heißt das noch nicht, dass es Frieden gibt. Das ist meiner Meinung nach der Irrtum der radikalen Pazifisten, die sagen, wenn wir alle keine Waffen mehr haben, dann gibt es keinen Krieg mehr. Also Krieg wird es dann auch nicht mehr geben, klar, aber dann herrschen die Tyrannen, weil die werden die Waffen nicht weglegen. Ist meine Meinung. Aber hier muss ich sagen, ist die Bibel sehr realistisch, wenn möglich und so weit an euch liegt. Aber in diesem Umfang haltet mit allen Menschen Frieden. Also auch mit denen, die mir Böses getan haben, steht ja nur zwei Sätze vorher. Oder Sätze sind das ja nicht mal, Halbsätze. Vergelte niemand Böses mit Bösem. Das heißt also, auch wenn jemand der anderes mir den Krieg erklärt, soll ich ihm Gutes tun. Das gilt erstmal unter uns als Christen. Das gilt im privaten Umfeld. Ich glaube nicht, dass man mit dieser Methode einen Staat regieren kann. Weil es an der Stelle an seine Grenzen kommt, hat die Bibel auch nie gefordert. Da, wo Gott ein Staatsgesetz gegeben hat, das ist das Alte Testament, und da haben wir ganz andere Gesetze, einschließlich der Todesstrafe. Da, wo es aber um den Umgang von uns Menschen untereinander angeht, da sagt Gott hier was anderes. Ja? Und dazu gehört, und hier sind wir jetzt mittendrin im Thema Vergebung. Und wie das konkret aussehen kann, das ist nämlich der Teil, durch den ich eigentlich dazu gekommen bin. Nee, noch ein weiter. Egal. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und hier merkt man also, spricht der Herr, das hätte ich am liebsten fett und rot und was weiß ich wie hier gedruckt. Denn in den Hälfte der Actionfilme geht es um irgendwelche Rache-Szenarien und da kommt ganz oft dieser Satz vor, die Rache ist mein, aber das ist dann nicht spricht der Herr, sondern der, entweder der Held oder der Antiheld oder wie auch immer, derjenige, der sich da rächt im Film, der sagt das von sich. Und genau das steht hier nämlich nicht. Sondern hier steht, rächt euch nicht selbst. Übrigens interessant, auch das Wort rächen habe ich mal nachgeguckt. Und das heißt auch, sich Recht verschaffen. Also ich würde ja immer unterscheiden im Deutschen zwischen mir Recht verschaffen und mich rächen. Das ist aber hier im Griechischen dasselbe Wort. Ja, also dieses Wort bedeutet beides. Mir Recht verschaffen oder mich rächen. Muss ich aus dem Zusammenhang, also alle Bibelübersetzungen, die ich jetzt nachgeschlagen habe, haben das mit rächen übersetzt an dieser Stelle, aber an anderen Bibelstellen ist es anders gebraucht. Ja, es gibt es auch in anderen Zusammenhängen. Das heißt, ich soll nicht losziehen und mir selbst entweder mit allen Mitteln Recht verschaffen oder aber ja, mich sogar zu rächen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Gebt Raum dem Zorn, und ich sage es jetzt mal so, wie es die meisten Übersetzungen haben, gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es wird ja aus dem nächsten Satzteil klar, dass es hier nicht um meinen Zorn geht, sondern um den Zorn Gottes. Dem sollen wir Raum geben. Und das zeigt schon mal einen Punkt, wie Vergeben aussehen kann. Ich trete meine Rechte ab an Gott. Ich habe wirklich oder vermeintlich einen Anspruch an den Uwe, weil der mir auf die Zehen getreten hat. Konnte wahrscheinlich sein Mundwerk mal wieder nicht zügeln und hat irgendwas rausgehauen, was mich verletzt hat. Und jetzt habe ich einen Anspruch. Und jetzt sagt unser Text, okay, diesen Anspruch gibst du ab an mich, sagt Gott. Nicht du gehst jetzt hin und trägst das aus, sondern diesen Anspruch, den gibst du ab an mich. Was anderes ist, dass wir dann mal drüber reden und ich, wenn ich wieder auf dem Teppich bin und nicht mehr auf der Palme und nicht mehr mit Kokosnüssen werfe, sondern mit vernünftigen Argumenten, dann kann ich mal hingehen und kann sagen, hier, hör mal, das hat mir wehgetan. Dann kann man drüber reden. Aber mein Recht durchsetzen ist nicht meine Sache. Sondern da sagt Gott ganz klar, das ist meine. Mein ist die Rache. Mein ist dieses Recht, Recht durchzusetzen. Ich will vergelten, spricht der Herr. Und ich glaube, dass das schon ein ganz wesentlicher Punkt ist. Besonders wird der relevant bei Auseinandersetzungen, bei denen der andere das nicht einsieht. Ja, letztens, das war unter einer meiner Andachten, hat jemand den Kommentar geschrieben, ich vergebe nur, wenn der andere auch um Vergebung bittet. Da sage ich, armer Kerl, denn wenn der andere das nicht tut, dann muss er seine Wut und seine Rache und was weiß ich die ganze Zeit mit sich rumtragen. Er wird sie ja nicht los. Wie denn? Wenn er sagt, ich vergebe erst, wenn der andere drum bittet und der sagt höchstens, ich würde es auch nochmal sagen. Ja, und damit mache ich mich doch abhängig von dem. Ja, und hier haben wir eine Sache, dass ich dann sagen kann, Herr, deine Baustelle. Ich gebe alle Ansprüche, die ich hier eventuell hätte, ab an dich. Und ich bin raus aus der Nummer und ich will mich da auch nicht mehr drüber aufregen. Und wenn ich mich doch wieder drüber aufrege, dann komme ich zu dir und rede mit dir drüber. Aber zwischen dem anderen und mir muss das nicht ausgetragen werden. Ja, auch dieser Aspekt, Gott wird uns rächen, der kommt tatsächlich 2-3 Mal im Neuen Testament vor. Ich wusste nur 2 Stellen, jetzt bei der Vorbereitung ist mir noch eine 3. aufgefallen. Finde ich eine spannende Aussage. Ich habe ja gesagt, man könnte aus jedem Teil eine ganze Predigt machen, also auch aus diesem hier. Ich lasse es einfach mal so stehen. Dann haben wir das Sammeln. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also doch Rache. Denn ich glaube, feurige Kohlen auf dem Haupt sind nicht das Angenehmste, was man sich vorstellen kann. Besonders, wenn die Haare so dicht sind wie bei mir. Durch Taten vergeben. Ja? Der Satz war ja anders. Also wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Durch Taten vergeben. Das ist ja auch die Feindesliebe, die ja auch in diesem Kontext steht, wenn er ein bisschen davor und danach mitliest. Ich kann mich entscheiden, dem anderen Gutes zu tun, auch wenn gefühlsmäßig mir das Messer in der Tasche aufgeht. Ich kann mich dazu entscheiden. Dasselbe gilt übrigens für Liebe. Ja, also Verliebtheit, da gibt es Studien, die hält maximal zwischen 3 und 7 Jahren. Da sind die Studien ein bisschen unterschiedlich. Die sind sich da nicht ganz einig. Verliebtheit hält nie ein Leben lang, es sei denn, das Leben wäre sehr kurz. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Die meisten, die sagen, wir lieben uns nicht mehr, die meinen ja, wir haben keine Schmetterlinge mehr im Bauch. Unsere Hormone spielen nicht mehr verrückt. Ja, das wollen sie damit ausdrücken. Denn Liebe ist eine Entscheidung. Und so funktioniert dann auch Feindesliebe. Ich tue dir Gutes, obwohl du mich ärgerst. Obwohl du mich verletzt. Obwohl du. Ich lasse mich nicht dazu verleiten, etwas anderes zu tun. Dazu muss ich natürlich die Bedürfnisse des anderen erkennen. Ja, also wenn ich meiner Frau was Gutes tun will und weil ich Computer liebe, kaufe ich ihr den teuersten Computer auf dem Markt. Ich meine, inzwischen tut sie auch was am Computer, ja, so ist es ja nicht. Ja, auf Arbeit muss sie ständig damit arbeiten, aber ich glaube nicht, dass sie sich wahnsinnig freuen würde über dieses Geschenk. Das wäre eher Rache als Liebe. Weil das was wäre, was mir natürlich Freude machen würde, aber nicht ihr. Andersrum, wenn sie mir eine Geige schenken würde, ja, das Ding würde mir zwar vielleicht gefallen, ich könnte es an die Wand hängen, wäre eine schöne Deko, aber im Grunde könnte ich nichts damit anfangen. Das heißt, ich muss natürlich dann gucken, hat der andere Hunger, hat der Durst oder hat er ein ganz anderes Bedürfnis? Das heißt, ich soll mich mit meinem Feind beschäftigen. Was braucht der? Was fehlt dem? Und alleine dadurch verändert sich mein Blickwinkel. Das habe ich auch schon oft erzählt und das fällt mir an der Stelle immer ein. Also das waren jetzt keine Feinde, aber unsere Kinder sollten wichteln in der Schule. Also unsere Mädchen, wir haben ja nur Mädchen, sollten wichteln in der Schule und hatten zwei Jungs gezogen, die Zwillinge. Und zwei Jungs, mit denen sie in dem Alter überhaupt nichts anfangen konnten. Und wahrscheinlich auch Jungs, wo wir als Eltern glücklich waren, dass sie mit denen nichts anfangen konnten. Und dann haben die wirklich gesucht. Sie sollten nur, ich weiß nicht, ob das D-Mark oder Euro-Zeit war, irgendwann so um den Wechsel rum, sie sollten nur 5 D-Mark oder Euro ausgeben. Das war Vorgabe. Und mit viel Geld kann ich meistens den Leuten eine Freude machen. Mit wenig Geld ist das gar nicht so einfach. Da braucht man eine ganze Menge Hirnschmalz. Und ich bewundere das bis heute, mit welcher Energie die losgezogen sind und haben versucht, was zu finden, was den beiden Jungs echt Freude macht. Und jetzt sage ich mal, das ist Liebe. Verliebt waren die nicht, ganz und gar nicht, eher das Gegenteil. Aber das war Liebe. Das ist das, was die Bibel mit Liebe meint. Selbst wenn ich nicht verliebt bin, im Gegenteil, wenn ich hier Feinde vor mir habe, jede Menge Zeit, Energie, Hirnschmalz einsetzen, um dem anderen Gutes zu tun. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, wer euch da einfällt, wo ihr von Natur aus niemals drauf kommen würdet, da irgendwas zu investieren. Höchstens zu investieren, ja, also wie kann ich dem ein Bein stellen oder irgendwas Ähnliches, aber nicht, wie kann ich dem Gutes tun. Ja, weil dieses Essen und Trinken ist ja hier nur symbolisch, wobei Essen und Trinken in der überhaupt in diesen Kulturen ja was ganz Wichtiges ist. Mit meinem Feind esse ich nicht zusammen. Und jetzt soll ich den sogar noch zu essen bringen. Ja, also das ist eine Zumutung, mal ganz ehrlich. Also wie kann man sowas fordern? Ich soll seine Bedürfnisse erkennen und sie auch noch befriedigen. Ja, wenn er Hunger hat, ihm Essen geben, wenn er Durst hat, ihm Trinken geben. Und jetzt kann man das ja mal weiter überlegen. Natürlich heißt es dann hier, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, weil das natürlich eine völlig paradoxe Reaktion ist. Der andere rechnet ja damit, dass ich zurücktrete. Das wäre ja das Normale. Und wenn ich jetzt stattdessen komme und sage, du, ich habe mitgekriegt, du hast nichts zu trinken, hier, es ist so heiß, hier hast du eine Flasche Wasser oder hast eine Flasche Saft oder was auch immer. Oder ein kühles Bier von mir aus auch, aber dann bin nur eins. Versteht ihr, was ich meine? Der rechnet damit, dass ich jetzt reinkomme und da tobe und sonst was und jetzt komme ich rein und tue ihm was Gutes. Es ist paradox und manchmal kann ich tatsächlich damit einen Kreislauf durchbrechen, schon ganz psychologisch, menschlich gedacht. Aber vor allen Dingen geistlich, indem ich mich überwinde, meine Ansprüche an Gott abtrete und jetzt dem anderen Gutes tue, werde ich frei. Ich heile darüber. Natürlich ärgert mich das, was der getan hat, wahrscheinlich immer noch. Also wenn es was halbwegs Ernsthaftes war, wird es mich immer noch stören und es wird mich immer noch ärgern und es wird mir vielleicht auch immer noch wehtun. Das ist damit nicht unbedingt weg. Aber ich kann es vielleicht von dem Menschen lösen und kann den Mensch in Gottes Hand geben. Und dann ist es Gottes Sache, ob er ihn segnet, ob er was anderes mit ihm macht, ob er ihn das spüren lässt, ob er ihm das zurückgibt, was auch immer Gott dann tut. Es ist nicht mehr meine Sache. Ich bin aus der Sache raus. Und dann haben wir diesen Schlusssatz. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Also der Text geht natürlich weiter, aber in unserem heutigen Abschnitt ist es, habe ich das als Schlusssatz gewählt und ich glaube, danach ändert sich auch ein bisschen das Thema. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Denn wenn wir uns dazu verleiten lassen, dass wir jetzt selber sündigen, weil wir zornig sind, ja, da war die letzte Predigt, wenn ihr zürnt, oder zürnt, aber sündigt nicht. Wenn wir uns dazu verleiten lassen, zu zürnen, dann hat der Teufel gewonnen. Wenn ich anfange, Gott nicht mehr die Rache zu überlassen, sondern mich selbst zu rächen, dann hat der Teufel gewonnen. Dann hat er mich überwunden. Ich muss nicht unbedingt auf den Boden kriechen, um überwunden zu sein, sondern es reicht auch aus, wenn ich in die Luft gehe wie ein HB-Männchen, wer das noch kennt, ist eine Weile her. Und wenn ich dann lostobe, wie gesagt, mein Bild, wenn er mich auf die Palme bringt und ich werfe mit Kokosnüssen, dann hat im Grunde der Teufel gewonnen. Außerdem, Rache zerstört den Rächer. Manchmal auch alles um ihn herum. Rache zerstört so gut wie nie nur den, gegen den sie sich richtet. Die kann sehr zerstörerisch sein, ja, weiß ich, aber so gut wie nie. Das zeigen ja diese Länder, die wirklich die Blutrache noch haben. Und dann geht das von Generation zu Generation. Werden Menschen umgebracht, Frauen werden zu Witwen, Kinder werden zu Waisen. Es zerstört das ganze Umfeld, die ganze Gemeinschaft. Und am meisten den, der sich rächt. Rache zerstört den Rächer. Sondern überwinde durch das Gute. Indem wir das mit auf diese Bösartigkeiten des anderen mit guten Taten antworten, überwinden wir das. Nicht immer im Außen. Ich kann euch nicht versprechen, dass sich dann alles verändert. Der wird es einsehen und dann plötzlich ist er ein ganz lieber Kerl. Das wird passieren, ja, aber garantiert nicht immer. Es wird auch Situationen geben, wo der andere bösartig bleibt. Aber was ich gewinne, ist, dass meine Beziehung zu Jesus darüber sogar stärker werden kann, dass mein Herz und meine Seele nicht vergiftet wird durch die ganze Geschichte. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, was geht mich denn die Seele des anderen in dem Moment an? Aber ich will, dass meine nicht vergiftet wird. Entschuldigt, hier bin ich mal ganz egoistisch. Und deswegen ist es ein Sieg, wenn ich es schaffe, auf die Boshaftigkeit des anderen mit Liebe zu reagieren. Und Liebe, wie gesagt, heißt hier liebevolle Taten. Der muss mir nicht sympathisch werden. Wird er in vielen Fällen auch nicht. Ich habe auch schon das andere erlebt, ja, dass tatsächlich meine Einstellung sich so verändert hat, dass sich da auch in der Beziehung total was verändert hat. Aber das wird nicht immer passieren. Es kann sein, dass er mir immer noch unangenehm ist, dass ich mich immer noch freue, wenn er in einer anderen Abteilung arbeitet und nicht in meiner. Alles in Ordnung. Aber indem ich die Wut, diese ganze Aggression nicht an mich ranlasse, sondern sie bei Gott abgebe und dem anderen Gutes tue, wird meine Seele gereinigt. Ich werde nicht mit nach unten gezogen. Und ich tue den Willen Gottes, was ja so ganz nebenbei vielleicht auch noch eine Rolle spielt und nicht ganz unwichtig ist. Aber Gottes Wille ist auch gut für uns. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen überbetont, aber in einem anderen Text, den ich ja ursprünglich geplant hätte, steht mal, wenn ihr einander nicht vergebt, wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Matthäus 18. Hausaufgabe, lest das Kapitel mal. Oder von mir aus, lest es auch diese Woche mal jeden Tag einmal durch. Wenn man leise liest, ist man ja eh ein bisschen schneller. Ihr könnt es aber auch gerne mal laut lesen. Aber nicht vorm Essen, wenn alle Hunger haben. Das ist ein bisschen länger. Aber lest es mal. Ich kann das Böse überwinden. Ich kann es nicht aus der Welt schaffen. Aber ich kann es daran hindern, mich zu zerstören, indem ich mit Gutem darauf antworte. Das ist nicht leicht. Und ich finde es interessant und nicht zufällig, dass hier zuerst steht, gebt den Anspruch auf Rache ab an Gott. Oder beziehungsweise der gehört sowieso Gott. Ja? Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das heißt, das ist so. Sie gehört Gott. Ich muss das nur akzeptieren. Also akzeptiere, dass der Anspruch auf Rache bei Gott liegt und nicht bei dir. Und dann kannst du anfangen, dem anderen Gutes zu tun. Wenn ihr versucht, das umzudrehen, ich weiß nicht, ob es gelingt. Ich weiß nicht, ob es gelingen kann. Aber so rum wird ein Schuh draus. Zuerst mal akzeptieren, dass der Anspruch auf Rache bei Gott liegt und nicht bei mir. Und dann anfangen, dem anderen Gutes zu tun. Wie gesagt, erstmal Fantasie und so weiter, habe ich ja gesagt. Es gibt in unserer Sprache die alte Redenswort Liebe üben. Damit ist natürlich einfach gemeint, üben in diesem Zusammenhang heißt einfach tun. Aber ich finde es auch im anderen Sinn interessant. Liebe zu leben muss man üben. Ja, haben unsere Mädchen damals getan. Was weiß ich, 6., 7., 8. Klasse, irgend sowas. Haben sie getan. Sie haben Liebe geübt. Es war nicht leicht. Es hat sie Zeit gekostet, Kraft gekostet, Fantasie gekostet. Gerade weil es nicht viel Geld kosten sollte, war so viel notwendig. Ist eine Übungssache. Und dann Gutes tun. Trotzdem. Meine Frau hat mal ganz am Anfang unserer Beziehung immer wieder versucht, mich zu vergraulen. Also heißt, eigentlich war das ein Test, hält er durch. Und dann habe ich ganz oft gesagt, ich habe dich trotzdem lieb. Und irgendwann kam die Frage, was machst du denn, wenn dir die trotzdems mal ausgehen? Gute Frage. Und ich habe zum Glück nicht schnell geantwortet. Ich habe mal einen Moment wirklich drüber nachgedacht. Was machst du, wenn dir die trotzdems irgendwann mal ausgehen? Und dann habe ich irgendwann gesagt, dann hole ich mir neue. Wir haben eben Abendmahl gefeiert. Und der Alternativtext, die Bibelfesten, die werden es ja schon ahnen, wäre der Schalksknecht gewesen. Übrigens, ich habe gedacht, woher kommt eigentlich das Wort Schalksknecht? Habe das in mein Bibelprogramm eingegeben, habe gesagt, er soll in allen Bibeln suchen. Und habe festgestellt, in der heutigen steht ja, du böser Knecht, sagt dann der Herr zu dem, der nicht vergeben hat. Der nicht, ja. Und da steht in der Lutherbibel von 1912, du Schalksknecht. Da kommt das Wort her. Also, du böser Knecht, und das steht wirklich im Griechischen, habe ich geguckt, was steht denn da? Da steht, du böser Knecht. Also Ponros und Doulos, also du böser Knecht. Das, also Schalksknecht heißt ganz offensichtlich oder hieß 1912 ganz einfach, du böser Knecht, Klammer zu. Also diesen Text hatte ich ursprünglich gemeint. Und da geht es ja darum, euch ist unglaublich viel geschenkt worden, erlassen worden. Das haben wir eben im Abendmahl gefeiert. Jetzt sind wir dran. Lasst uns zusammen beten. Ja, Vater, du weißt ja, wie schwer uns das fällt. Sonst hättest du nicht so viel aufgewandt, um uns in deinem Wort deutlich zu machen, wie wichtig das ist. Aber du hast uns immer auch den Weg aufgezeigt. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst. Entweder wenn wir jetzt in so einer Zeit drinstecken, wo Menschen uns wehtun, oder wehgetan haben, dann hilf uns, das zu lieben. Und wenn es gerade nicht der Fall ist, dann möchte ich dir davon von ganzem Herzen danken. Aber dann bereite uns vor auf das nächste Mal. Und hilf uns, das zu leben, was du uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Dass wir unsere Ansprüche bei dir lassen, das akzeptieren, dass du Ansprüche gegen den anderen hast, nicht ich. Und dann hilf uns, dem anderen Gutes zu tun. Herr, das kriegen wir aus eigener Kraft nicht hin, aber du kannst uns dazu befähigen. Und dafür danke ich dir und darum bitte ich dich. Amen.